Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg.
Professor Dr. Bernhard Hassenstein hielt den Vortrag Tierjunges und Menschenkind im Blick der vergleichenden Verhaltensforschung auf der Tagung Determination und Freiheit der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg am 9. November 1969. Die Tagung schloss am folgenden Tag mit dem Vortrag des Religionsphilosophen Bernhard Welte, Determination und Freiheit. Professor Hassenstein war damals Ordinarius für Biologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Die Bedeutung des Themas im Lebenswerk Bernhard Hassensteins wie in der Lehre an der Universität Freiburg und die wissenschaftsgeschichtlichen, verlegerischen, aber auch sozialpolitischen Folgen werden im Nachwort deutlich, das Professor Hassenstein zu diesem Vortrag im August 2006 gesprochen hat.
Das normale Verhalten des menschlichen Säuglings und des Kleinkindes sowie die Verhaltenspathologie des Kindes sind von manchen Fachdisziplinen der Medizin und der Psychologie und insbesondere von der Psychoanalyse sorgfältig untersucht worden. Wie aber präsentiert sich das Wissensgut dieser Fachgebiete im Lichte der mit naturwissenschaftlicher Methode arbeitenden Verhaltensbiologie? An den Anfang meiner Darlegungen hierüber möchte ich folgende allgemeine Frage stellen. Welchem biologischen Typus gehört der menschliche Säugling an, wenn man ihn mit den Augen des Verhaltensforschers betrachtet? Diese Frage ist in der Vergangenheit vor allem von dem Basler Zoologen Adolf Portmann diskutiert worden. Portmann ging von der Voraussetzung aus, unter den Jungen der Vögel und Säugetiere gebe es zwei Gruppen, Nesthocker und Nestflüchter. Beispiele für Nesthocker sind junge Katzen und Hunde, die hilflos, nackt und mit geschlossenen Augen und Gehörgängen auf die Welt kommen. Beispiele für Nestflüchter sind das junge Zicklein und das Füllen, die schon wenige Stunden nach der Geburt munter herumspringen, mit wohlentwickelter Behaarung und funktionstüchtigen Augen und Ohren. Viele von Ihnen werden Portmanns Aussage über das Menschenkind kennen. Der menschliche Säugling sei ein sekundärer Nesthocker. Er komme zwar wie die Nestflüchter mit funktionstüchtigen Sinnesorganen zur Welt, aber er habe in seiner Stammesgeschichte sekundär eine verlängerte Periode der Hilflosigkeit entwickelt, die vielleicht für die Reifung typisch menschlicher Fähigkeiten von Bedeutung sei. Im Blick der modernen Verhaltensforschung ist dieses Bild zum Teil zutreffend, zum Teil aber zu modifizieren. Dazu muss man sich Folgendes klar machen. Nesthockende Junge haben unter den Vögeln zum Beispiel die Singvögel, die Raubvögel und die Eulen. Unter den Säugern Nagetiere wie Mäuse und Eichhörnchen. Raubtiere wie Wölfe und Bären. Das Gemeinsame? Alle diese Tiere kommen geschützt in einem Nest oder in einer Höhle zur Welt und wachsen dort auf. Nestflüchtende Tiere sind dagegen typisch für Vögel und Säugetiere, die keine schützende Höhlen bauen, dafür aber schnell laufen oder schwimmen können. Strauße und Hühnervögel, Rinder und Antilopen, sowie Enten und Gänse, Robben und Wale. Die Jungen aller dieser Nestflüchter kommen zur Welt mit funktionstüchtigen Organen zur Fortbewegung und zur Sinneswahrnehmung. Sie können daher dem betreuenden Elterntier sofort folgen, zum Beispiel wenn alle zusammen flüchten müssen. Aber die beiden Ausdrücke Nesthocker und Nestflüchter umfassen nicht die ganze Vielfalt der Erscheinungen. Sie passen vor allem nicht auf die jungen baumlebender Säugetiere wie Halbaffen, Affen und Faultiere. Denn deren Jungen bleiben nicht im Nest, noch folgen sie der Mutter mit eigener Kraft. Diese Jungen halten sich mit Armen und Beinen an der Mutter fest und werden von ihr getragen. Ihre Sinnesorgane und Hautbedeckung sind voll entwickelt. Darin gleichen sie den Nestflüchtern. Aber sie wären nicht fähig, der Mutter wie die Nestflüchterkinder gleich nach der Geburt aus eigener Kraft zu folgen. Diese Jungen sind also weder Nestflüchter noch Nesthocker, denn sie haben auch kein bleibendes Nest, sondern sie bilden den eigenen biologischen Typus der von der Mutter getragenen jungen baumlebender Säugetiere. Um die Eigenständigkeit dieses Typus zu unterstreichen, suche ich nach einem kurzen Ausdruck, den man den Ausdrücken Nesthocker und Nestflüchter an die Seite stellen könnte. Ich will hier für das getragene Junge den Ausdruck Tragling benutzen. Und zwar, weil wir auch sonst Tierjunge und Menschenkinder nach demjenigen bezeichnen, was sie von Eltern und Betreuern erfahren und dann die Nachsilbe Ling anfügen, wie in den Worten Säugling, Schützling, Liebling, Findling und so weiter. Nach diesem Exkurs über biologische Typen der Säugetiere erhebt sich noch einmal die Frage, welchem biologischen Typus gehört der menschliche Säugling an? Die Antwort ist jetzt sofort klar. Der menschliche Säugling ist biologisch kein ehemaliger Nesthocker und kein ehemaliger Nestflüchter, sondern ein ehemaliger Tragling. Das zeigt uns jedes gesunde Neugeborene beispielsweise durch seinen Handgreifreflex. Legt man in die Handfläche eines Säuglings einen Finger oder einen anderen ähnlich geformten Gegenstand, so greift der Säugling, wie Sie wissen, fest zu und lässt sich, so unentwickelt auch sonst seine Motorik noch ist, daran hochheben, ohne loslassen zu müssen. Eine solche Reaktion ist unter Tierjungen weder von Nestflüchtern noch von Nesthockern, sondern nur von den von der Mutter getragenen Tierjungen, also den Traglingen, bekannt. Auch das sich Festklammern von Kleinkindern an Erwachsenen, bei Heimkindern ist es oft geradezu triebhaft entwickelt, gehört zu den typischen Verhaltensweisen eines Traglings. Sollte diese Feststellung richtig sein, so wäre sie für die biologische Natur des Menschenkindes vielleicht von ausschlaggebender Bedeutung. Für den Tragling in freier Natur, das heißt in den Kronen des Urwalds, gibt es eine Situation der höchsten Lebensgefahr, von der Mutter getrennt zu sein. Sollte das Verhaltenssystems System auch des Säuglings also vielleicht darauf zugeschnitten sein, der Mutter stets nahe zu sein? Auf diese Frage will ich erst später zurückkommen. Nach diesen allgemeinen Erörterungen über den biologischen Typus des menschlichen Säuglings möchte ich vier Aspekte des Verhaltens von Tierjungen und Menschenkindern nacheinander vor Ihnen ausbreiten. Das Verhalten im Zusammenhang mit der Ernährung, die Bindung des Jungen an seine Mutter, die Vorbereitung zur Selbstständigkeit in der Phase der Neugierde, des Spielens und des Nachahmens und die Entwicklung im Sexualbereich. Es sind dies vier besonders wichtige Aspekte im Aufwachsen des Tierjungen wie des Menschenkindes. Zunächst zum ersten dieser vier Themen zur Ernährung. Einige Säugetierjunge werden von ihrer Mutter nur gesäugt und erfahren sonst so gut wie keinerlei Betreuung. Die europäische Häsin beispielsweise setzt ihre Jungen an geschützten Stellen, bleibt aber nicht bei ihnen, wärmt sie nicht, schläft nicht bei ihnen, verteidigt sie nicht gegen Feinde, sondern sie besucht sie nur zum Säugen. Das geschieht zum ersten Mal unmittelbar nach der Geburt, dann aber erst wieder nach einer Pause von einigen Tagen. Wie finden nun die neugeborenen Säugetiere die Stelle am mütterlichen Körper, die ihnen die Nahrung spendet? Einerseits macht das Muttertier ihnen dies leicht. Hunde- und Katzenmütter legen sich neben die Jungen auf die Seite und bieten ihnen das Gesäuge dar. Affen- und Menschenaffenmütter unterstützen das sich anklammernde Junge mit einer Hand. Aber die neugeborenen Jungen suchen auch selbst aktiv nach der Zitze, indem sie sich langsam voranschieben und dabei den Kopf abwechselnd regelmäßig nach beiden Seiten hin und her bewegen. Berühren Sie dabei die Zitze mit den Lippen, so saugen Sie sie sofort ein. Solche Suchbewegungen mit dem Kopf und die Reaktion des Einsaugens der Mamilla besitzt auch der menschliche Säugling. Diese Verhaltensweisen sind ihm angeboren, im gleichen Sinne angeboren wie der erste Atemzug nach der Geburt oder wie der vorhin genannte Greifreflex. Bei manchen Huftieren hat man beobachtet, wenn ihre Jungen am Körper des stehenden Muttertieres nach dem Gesäuge suchen, so tun sie das zunächst oft an der falschen Stelle. Sie suchen in den dunklen Winkeln zwischen dem Körper und den Beinen, sowohl vorn als hinten. Sie lernen es dann aber binnen kurzer Zeit sogleich die richtige Stelle zu finden. Hier ist also in die Entwicklung eines Tieres schon ganz früh ein echter Lernprozess eingeplant. Die erste Milch, die das neugeborene Säugetier vorfindet, hat meist, vielleicht sogar immer, eine andere Konsistenz und Zusammensetzung als die später gebildete. Oft ist sie besonders dick und reich an Eiweißstoffen. Das Jungtier trinkt diese Milch. Ob die besondere Konsistenz dieser ersten Milch für das neugeborene Säugetier eine besondere Bedeutung hat, scheint noch nicht endgültig geklärt zu sein. Vermutlich bekommt das neugeborene Säugetier mit dieser ersten Milch eine erste Ausstattung mit Immunstoffen. Das Einschießen der Milch nach der Geburt, das heißt der Beginn der Laktation, wird durch die geburtsbedingte hormonelle Umstellung im mütterlichen Körper, den Wegfall des Hormons Progesteron, bewirkt. Ob und wie stark die Produktion der Milch dann weitergeht, hängt von Tag zu Tag mehr davon ab, ob die Milch auch abgenommen wird. Die Milchbildung ist also am Beginn weitgehend autonom, wird dann aber im Laufe der Zeit mehr und mehr von der Milchentnahme abhängig. Hierdurch wird gewährleistet, dass der mütterliche Körper jeweils gerade etwa so viel Milch produziert, wie die Jungen benötigen. Das ist besonders für solche Tiermütter wichtig, die mehrere Junge haben. Beim Löwen zum Beispiel sind es im Durchschnitt 4. Wenn einmal eins oder mehrere der Jungen umkommen, würde der mütterliche Organismus, wenn es diese Anpassung nicht gäbe, dauernd zu viel Milch produzieren, die nicht abgenommen würde. Wodurch wird nun aber gewährleistet, dass die Jungtiere ihrerseits, die ja selbst noch keine Erfahrung darüber haben, was für sie bekömmlich ist, normalerweise die für sie zuträgliche Nahrungsmenge und nicht etwa zu viel aufnehmen. In seltenen Fällen scheint die Nahrungsaufnahme durch das Verhalten der Eltertiere gesteuert zu werden. So fressen die Jungen unseres Haussperlings anscheinend grundsätzlich so viel, wie ihnen geboten wird. Im Normalfall ist das die zuträgliche Menge, nämlich das, was zwei Elternvögel eben herbeischaffen können. Gibt man den Jungen aber künstlich mehr als das, so fressen sie im Extremfall so viel, bis der Magen platzt. Der Sperling ist jedoch eine große Ausnahme. Bei den Säugetieren bestimmt es der Säugling selbst, wie viel er braucht. Der Antrieb zum Saugen erwacht automatisch, sobald der Organismus die zuvor aufgenommene Nahrung verdaut hat und der Stoffwechsel neuen Bau- und Betriebsstoff benötigt. Das Junge trinkt dann, so viel es braucht, und hört selbstständig auf. Wie zuvor dargetan, wird dann durch die Trinkmenge des Säuglings die Milchproduktion des mütterlichen Organismus gesteuert. So bilden Tiermütter und Junge zusammen ein sich selbst steuerndes System, das die hinreichende und zuträgliche Ernährung des Jungtieres garantiert. Die Mamilla, also das Mundstück der Milchdrüse für das saugende Jungtier, hat bei manchen Säugetieren eine eigentümliche Funktionserweiterung erfahren. Es ist zur Haftzitze geworden, also zu einem Organ, an dem sich das Junge festhält. Bei Kängurus verwachsen sogar die Lippen des neugeborenen Jungen während seiner ersten Lebenszeit mit der im Beutel befindlichen Zitze. Manche Fledermausweibchen tragen ihre Jungen zeitweise an ihren Haftzitzen mit sich, auch im Fluge. Die Jungen von Affen und Menschenaffen benutzen zwar die Mamilla der Mutter nicht als Haftsitze, aber sie behalten sie oft ununterbrochen im Mundwinkel, auch wenn sie nicht saugen und sogar während sie neugierig herumgucken. Die mit den Lippen gefühlte Mamilla ist hier möglicherweise für das Tierkind zu einem körperlichen Anwesenheitszeichen der Mutter geworden, hat also neben der Funktion als Nahrungsquelle eine zusätzliche Rolle in dem zweiten wichtigen Verhaltensbereich des Jungtiers, der Bindung an das Muttertier, erhalten, in dessen Besprechung ich jetzt eintrete. Zunächst die Frage: Ist die Tatsache, dass die Jungen der Vögel und Säugetiere von ihren Eltern ernährt werden, nicht vielleicht überhaupt die Grundlage für ihre Bindung an die Eltern? Bindet sich das Jungtier an seine individuelle Mutter darum, weil es für jeden Kontakt mit ihr durch die Milch belohnt wird, die seinen Hunger stillt? Jahrzehntelang hat man das sowohl für Tiere wie für den Menschen angenommen. Am Beispiel der Rhesusaffen ist diese Vorstellung aber durch Forschungen des amerikanischen Ehepaars Harlow inzwischen eindeutig widerlegt worden. Neugeborene Rhesusaffen wurden von ihrer Mutter getrennt und isoliert aufgezogen. Als Mutterersatz wurden ihnen Puppen geboten, die schräg an einem Gestell befestigt waren. Diese Puppen waren im Sinne der Verhaltensforschung Attrappen. Alle hatten einen grob aus Holz gefertigten Kopf. Der Körper war aus Drahtgeflecht geformt oder er war mit rauem Tuch überzogen. Stellte man nun erfahrungslosen Affenkindern die beiden Mutterattrappen zur Wahl, so suchten sie Schutz stets nur bei der Stoffpuppe, niemals bei der Drahtpuppe. Und zwar auch dann nicht, wenn die Milchquelle, von der sie Nahrung erhielten, nur an der Drahtpuppe angebracht war. Eine Bindung an eine Attrappe entstand hier also von Seiten der Jungen nicht dadurch, dass ihr Kontakt durch Nahrung belohnt wurde, also nicht durch eine Dressur. Es sind eigene auslösende Reize seitens des Muttertieres, nämlich ihr weiches Fell, welche zur Bindung des Jungtiers an sie führen. Damit ist gezeigt, und dies dürfte für alle Säugetiere gelten, dass sich die Bindung an die Mutter nicht vom Ernährungsverhalten herleitet, sondern dass die Bindung ans Muttertier etwas Unabhängiges, Selbstprimäres ist. Über diese wichtige Frage möchte ich jetzt etwas ausführlicher noch berichten. Bei nestflüchtenden Vögeln, zum Beispiel bei Gänsen, äußert das Muttertier Lockrufe, auf welche die Jungen angeborenermaßen mit Zulaufen reagieren. Auch der Anblick eines sich bewegenden Organismus kann ein erster Anreiz zur Kontaktnahme sein. Für Säugetierjunge, die von der Mutter getragen werden, sind die Haut oder das Fell der Mutter die Auslöser für das Sich-Anklammern der Jungen. Alle Verhaltensweisen des Kontakts mit der Mutter verstärken sich, wenn das Kleine in Gefahr gerät. Das Ziel einer jeden Flucht ist, unabhängig von der Richtung, aus der eine Gefahr droht, stets die Mutter. Junge Rhesusaffen, die mit einer Attrappe aufgezogen wurden, strebten den Kontakt mit dieser sogar an, wenn die Attrappe selbst den Schreck auslöste, also etwa einen Luftstrahl aus sich herausblasen ließ. Es sind dabei zunächst unspezifische, das heißt wenig Information enthaltende Reize, zum Beispiel eben das weiche Fell des Muttertieres, die die Jungtiere zur ersten Kontaktnahme anregen. Wir können von einer nicht individuellen Bindungsphase zwischen Jungen und Mutter sprechen. Das Junge würde es gar nicht merken, wenn die Mutter ausgetauscht würde. Dann aber bindet sich das Junge früher oder später an einen individuellen betreuenden Artgenossen, gewöhnlich an sein leibliches Muttertier. Dies kann überaus schnell gehen. Ein junges Gänschen bindet sich in Sekundenschnelle individuell an dasjenige Lebewesen, das seine erste Kontaktreaktion auslöste. Ein Geschehen, das der bekannte Verhaltensforscher Konrad Lorenz entdeckte und am Beispiel der berühmt gewordenen Martina beschrieb, die sich an ihn anstelle an seine Gänsemutter angeschlossen hatte. Dieses schnelle Lernen hat besondere Eigenschaften, die ihm eine eigene Fachbezeichnung Prägung eingetragen haben. Die Prägung auf das betreuende Muttertier erfolgt vorwiegend oder nur in einer bestimmten sensiblen Lernphase, die bei nestflüchtenden Vögeln vielfach nur einen Tag dauert. Ist die sensible Phase verstrichen, ohne dass eine Prägung erfolgen konnte, so ist die Prägung nicht nachholbar. Ist ein Tierjunges auf ein bestimmtes individuelles Tier geprägt worden, so lässt es sich später nicht auf ein anderes umprägen. Eine einmal erfolgte Prägung ist im typischen Fall, und für diesen wurde der Begriff eingeführt, irreversibel. Mit der Prägung beginnt die Phase der individuellen Bindung zwischen Jungtier und Muttertier. Das Jungtier unterscheidet jetzt zum ersten Mal zwischen verschiedenen Individuen seiner Art, zwischen seiner Betreuerin und den anderen. Während das Junge stets Kontakt mit seiner Mutter zu halten versucht, verweigert es von nun an vielfach den Kontakt mit anderen Lebewesen. Das auf Konrad Lorenz geprägte Gössel Martina lehnte es strikt ab, sich von einer Gänsemutter betreuen zu lassen und flüchtete vor ihr mit intensivem Verlassenheitsruf zu dem Menschen hin. Auf welchen Partner lässt sich ein Jungtier prägen, wenn ihm dafür verschiedene Individuen zur Verfügung stehen? Hierüber ist ausgiebig geforscht worden. Das wichtigste allgemeine Ergebnis dürfte folgendes sein. Jungtiere lassen Kontaktrufe ertönen, vor allem wenn sie sich allein gelassen fühlen. Beim Gänschen bezeichnet man diese Töne oft als Weinen des Verlassenseins. Zum bevorzugten Prägungspartner für dein Jungtier wird dann dasjenige Lebewesen, das auf seine Kontaktrufe antwortet. Man kann sagen, im Verlauf der sensiblen Perioden sind die Jungtiere besonders prägungsbereit in denjenigen Augenblicken, nachdem sie gerade ihren Kontaktruf ertönen ließen, weil dann ja die Antwort des betreuenden Muttertieres zu erwarten ist. Der Kontakt zwischen Tierjungen und ihrer Mutter wird durch Signale zwischen ihnen unterstützt und gesichert. Die Rhesusaffenmutter verfügt über einen Gesichtsausdruck, mit dem sie ihr Junges an sich locken kann. Meist besitzt das Junge seinerseits Rufe, die die Mutter zum sofortigen Kommen oder, falls sie bereits in der Nähe ist, zu einem Anwesenheitssignal veranlassen. Bleibt auf den eigenen Ruf hin ein Antwort-Kontaktruf von der Mutter aus, so äußert das Jungtier seinen Ruf sofort intensiver und wird unruhig. Die Situation bedeutet ja biologisch gesehen Verlassensein, Lebensgefahr. Das Gänschen Martina äußerte seinen Kontaktruf auch in der Nacht rund alle 3/4 Stunden. Ein kurzer nachgeahmter Gänsekontaktruf oder einfach eine kleine berührende Bewegung im Schlafkörbchen mit dem Fuß genügten aber als Anwesenheitszeichen, um das Tierchen beruhigt weiter schlafen zu lassen. Als Kaspar-Hauser-Experiment bezeichnet man den Versuch, Jungtiere künstlich mit genügend Nahrung und Wasser, aber ohne Kontakt mit Artgenossen, aufzuziehen. Ein solches Tier ist niemals auf ein betreuendes Muttertier geprägt. Je enger innerhalb einer Tierart die sozialen Beziehungen sind, desto schwerer sind die Schädigungen, die ein Tier durch ein solches Aufwachsen davonträgt, auch bei Erfüllung aller seiner körperlichen Bedürfnisse. Kein Kontakt mit einem Muttertier, auf das die Prägung erfolgte, bedeutet ja beispielsweise für eine junge Graugans oder einen jungen Rhesusaffen, dass es dann für diese Tiere keinen Ort der Geborgenheit, kein Ziel einer Flucht bei Gefahr geben kann. Als Folge davon sind alle Reaktionen der Flucht gesteigert, sonstiges Verhalten aber gedämpft oder gehemmt. Junge Kaspar-Hauser-Rhesusaffen sitzen zusammengekauert in einer Käfigecke, umklammern den eigenen Leib mit ihren Armen und geraten bei allen Geschehnissen um sie herum in Panik. Sie verweigern sogar den Kontakt mit mütterlichen Weibchen, die sie aufzunehmen und zu betreuen versuchen. Werden sie später zu anderen Artgenossen gebracht, so können sie kein normales Sozialverhalten mehr entwickeln und bleiben Außenseiter bis ans Ende ihres Daseins. Als Ergebnis der Betrachtungen über die individuelle Bindung zwischen Tierjungen und Muttertier lässt sich somit festhalten. Die Bindung an ein Muttertier erweist sich als eine durch nichts ersetzbare Bedingung für die Entwicklung des normalen Verhaltens. Nun zum dritten Aspekt der Verhaltensentwicklung, Verselbstständigung durch Neugierde, Spielen und Nachahmen. Eine eigene Phase der Verselbstständigung hebt sich besonders bei all denjenigen Tierarten heraus, deren Junge zu Beginn ihres Lebens total auf ihre Mutter bezogen und von ihr abhängig sind. Ein erstes zentrifugales Moment kommt aber bei jungen Rhesusaffen schon etwa vom dritten Lebenstag an zum Ausdruck. Angeklammert ans Fell des Muttertieres lassen sie ihre Blicke neugierig in die Runde schweifen. Später lösen sich die Jungen dann auch körperlich von der Mutter, um selbstständig zu untersuchen, was ihre Neugierde erregt. Aber die Bindung an die Mutter bleibt auch in der Neugier- und Spielphase erhalten, denn das Junge kehrt zwischendurch immer wieder zu ihr zurück. Entfernt man in einer nicht bekannten Umgebung die Mutter von dem Jungen, so kommt gar kein Erkundungsverhalten mehr zustande, sondern das Junge bleibt am Ort und versucht einzig und allein die Mutter wiederzufinden. Sie allein gibt ihm die Sicherheit, die für das Erkunden und Spielen können die unentbehrliche Grundlage darstellt. Ein gutes Beispiel dafür bilden die Löwen. Die Löwin bringt ihre Jungen in einem Busch- oder Felsenversteck zur Welt. Sind die Jungen bis zum Spielalter herangewachsen, so sind sie doch stets völlig ruhig, solange die Löwin auf der Jagd ist. Wenn sie zurückkehrt, werden die Jungen zuerst gesäugt. Danach aber erkunden sie die Umgebung und spielen. Sie laufen zum nahegelegenen Bach, patschen mit den Pfoten hinein, laufen mit den Wellen mit. Sie jagen sich gegenseitig oder sie balgen sich. Wenn sie einen auffälligen Gegenstand finden, zum Beispiel ein verlassenes Straußenei, so können sie stundenlang damit spielen. Aber alles geschieht nur, solange das Muttertier anwesend ist und ihnen Sicherheit gibt. Dementsprechend zeigen die mutterbindungslosen Kaspar-Hauser-Tiere auch viel weniger, meist gar kein Erkundungsverhalten. Jedes Erkunden und Spielen setzt die Abwesenheit anderer stark aktivierter Antriebe voraus, also auch die Abwesenheit von Unsicherheit und Angst. Dies aber gewährleistet nur das anwesende Muttertier. Daher kann sich das Erkundungs- und Spielverhalten gerade beim mutterlos aufgewachsenen Tierkind nicht normal entwickeln. Das Muttertier fördert das Tierjunge aber nicht nur durch die Sicherheit, die fürs Öffnen und Spielen notwendig ist, auch als Vorbild fürs Nachahmen trägt das Muttertier zur Verselbstständigung des Jungtieres bei. Was eine Affenmutter auch unternimmt, das Junge, das sich an ihr festhält, nimmt aufmerksam daran teil. Wenn die Mutter Nahrung in den Mund nimmt, tut das Kind das Gleiche. Wenn die Mutter erschrickt, klammert sich das Kleine fest an und beobachtet. Wenn sie ein Objekt untersucht, beschäftigt sich auch das Junge damit. Durch all dies gewinnt das Junge Erfahrungen, die es allmählich ins Erwachsenenleben hineinführen. Wie wichtig das Spielen auch für das künftige Sozialverhalten hochstehender Tiere ist, beginnen wir erst jetzt, vor allem nach den Beobachtungen von Harlow und seinen Mitarbeitern, zu ermessen. Ohne Mutter aufgewachsene Rhesusaffen, die aber stets Spielgefährten hatten, entwickelten ein weit weniger gestörtes Sozial- und Sexualverhalten als solche, die allein mit ihrer Mutter aufwuchsen, denen aber Spielgefährten versagt blieben. Zusammenfassend kann man sagen, in der Phase der Verselbstständigung entwickeln die heranwachsenden Jungtiere noch unter der Obhut der Familie diejenigen erfahrungsabhängigen Verhaltensmöglichkeiten, die sie für ihr Erwachsenenleben benötigen. Unbedingte Voraussetzung dafür ist die Angstfreiheit, die nur durch die vorherige individuelle Bindung an ein mütterlich betreuendes, erwachsenes Tier erreichbar ist. Nun, nach den Verhaltensbereichen der Ernährung, der Mutterbindung und der Vorbereitung zur Selbstständigkeit durch Erkunden, Spielen und Nachahmung, die Entwicklung des Sexualverhaltens. Hier offenbaren uns die Tiere zwei eigentümliche, aber höchst lehrreiche Erscheinungen. Die unharmonische Reifung und die sexuelle Prägung. Zunächst, was heißt unharmonische Reifung? Instinktive Verhaltensweisen, die aus vielen Einzelhandlungen bestehen, reifen vielfach nicht als harmonisches Ganzes, sondern einzelne Handlungsbruchstücke zeigen sich früher als andere. Auch können sie vor der Ausbildung des zugehörigen körperlichen Organs auftreten, sodass sie auch aus diesem Grund ihre spätere Funktion noch nicht erfüllen. Einige Beispiele aus dem nicht-sexuellen Bereich. Wenige Tage alte Wiederkäuer kauen oft an Halmen herum und Frischlinge, also junge Wildschweine, des gleichen Lebensalters wühlen nach allen Regeln der Kunst den Boden auf, obwohl beide sich noch lange Zeit allein mit Muttermilch ernähren. Gerade ausgeflogene Schwalben wurden dabei beobachtet, wie sie umherliegende Halme in den Schnabel nahmen und als Nistmaterial ins Nest trugen. Ein knapp erwachsener Fischreiher im Berner Tierpark half seinen Eltern beim Nisten und brütete eifrig auf den von seiner Mutter gelegten Eiern. Junge Möwen führen die Bewegung des Startens zum Flug aus, auch wenn sie noch gänzlich unausgebildete Flügelstummel besitzen. Und Entenvögel, die ihre Rivalen durch Schlagen mit dem Flügelbug bekämpfen, beginnen damit schon mit ganz kurzen Flügelstummeln, noch bevor das irgendeinen mechanischen Effekt haben kann. Solche unharmonische Reifung kommt auch im Bereich des Fortpflanzungsverhaltens vor. Sexuelle Handlungsbruchstücke kommen zum Durchbruch, bevor das Verhalten als Ganzes gereift ist. Beispielsweise hat man bei Vogeljungen verschiedener Verwandtschaftskreise Paarungen beobachtet, obwohl die Keimdrüsen noch längst nicht funktionsfähig waren. Bei jungen Säugetieren, zum Beispiel jungen Füchsen, kommen Begattungsversuche vor. Bei menschlichen Säuglingen kann man bekanntlich bereits Erektionen beobachten. Nach der Entdeckung der Prägung meinte man zunächst, ein und derselbe Lernakt zu Beginn des Lebens bestimme sowohl den individuellen Elternkumpan als auch zugleich das Erscheinungsbild des künftigen möglichen Geschlechtspartners. Diese Anschauung hat sich als unrichtig erwiesen. Wo man genauere Untersuchungen darüber anstellte, fand man, dass die sexuelle Prägung ein eigenes Geschehen ist, dass sie später erfolgt als die Mutterprägung und dass sie dementsprechend eine eigene, später liegende, sensible Periode besitzt. Bei unserer Wildente, die ein Mitarbeiter von Konrad Lorenz, Friedrich Schutz, untersuchte, unterscheiden sich die Nachlaufprägung, die Mutterprägung und die sexuelle Prägung in folgenden Hinsichten. Die sensible Phase für die Mutterprägung beginnt und klingt ab im Laufe eines einzigen Tages, des ersten Tages nach dem Schlüpfen. Und der Prägungsvorgang vollzieht sich im Verlauf von Sekunden oder Minuten. Die sensible Phase für die sexuelle Prägung liegt in der dritten bis achten Lebenswoche und der Prägungsvorgang viel länger. Sieht ein Wildentenmännchen in seiner Jugendzeit beispielsweise nur Brandenten, sobald es später mit großer Wahrscheinlichkeit nur Brandenten an und kümmert sich nicht um die Weibchen der eigenen Art. Die Nachlaufprägung vollzieht sich, während die zugehörige angeborene Verhaltensweise, das Zulaufen und Nachlaufen, zum ersten Mal ausgelöst wird. Die sexuelle Prägung vollzieht sich dagegen zu einer Zeit, in der noch keinerlei sexuelles Verhalten zu beobachten ist. Es formt sich also in der Jugendzeit das Auslöseschema für das Sexualverhalten, das selbst erst viel später ausreift und eigentlich das Erwachsenenalter kennzeichnet. Denkt man hierüber etwas genauer nach, so wird es schnell deutlich, dass es eigentlich gar nicht anders sein darf. Die sexuelle Prägung hat in der freien Natur die Funktion, sicherzustellen, dass es Artgenossen sind, die sich zum Sexualverhalten zusammenfinden. Bei vielen Tierarten sind die Auslöser für Balz und Paarung angeboren. Wo das nicht oder nur zum Teil der Fall ist, muss das Tier irgendwann in seinem Leben lernen, wie sein Partner auszusehen hat. Ein sexuell prägungsbedürftiger Organismus braucht dafür ein Vorbild. Es muss garantiert sein, dass dieses Vorbild ein erwachsener Artgenosse von ihm ist. Dafür bieten sich aber nur die Eltern. Die sexuelle Prägung muss daher vor Auflösung der Familie, damit aber vor dem Geschlechtsreifwerden der Jungen erfolgen. Hiernach ist verständlich, aus welchen biologischen Gründen sexuelle Prägung und ausgereiftes Sexualverhalten zeitlich voneinander getrennt sein und in verschiedene Lebensphasen fallen müssen. Zum Schluss dieses Abschnitts Reifung des Sexualverhaltens noch eine weitere Einzelheit, die uns im Hinblick auf den Menschen zu denken geben muss. Die britische Zoologin Jane Goodall beobachtete jahrelang Schimpansen in deren natürlichem Lebensraum und wurde dabei mehrmals Zeuge folgender Szene. Ein noch nicht ganz erwachsenes Jungtier ist zugegen, als sich seine Mutter mit einem Schimpansenmännchen paart. Das heranwachsende Schimpansenkind reagiert darauf mit einer furchtbaren Aufregung und es greift das Männchen an, um seine Mutter zu verteidigen. Das Jungtier versteht also die Situation nicht, sein Verhalten ist eigentlich ganz inadäquat. Und doch handelte es sich um Schimpansen, die völlig unbeeinflusst in freier Natur lebt. In meinen bisherigen Ausführungen habe ich besonders von Tierjungen berichtet und dabei sicherlich manches, was sie bereits wussten, aber auch manches Neues für sie gebracht. Nur dann und wann, wo es besonders nahe lag, habe ich das Menschenkind zum Vergleich herangezogen. Jetzt aber muss ich dem im Vortragstitel gegebenen Versprechen gemäß Tierjunges und Menschenkind in ihrem Verhalten und ihrer Veranlagung vergleichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Dabei lässt sich von vornherein sagen, dass die Gemeinsamkeiten mehr im Bereich der Naturseite des Menschen liegen werden, die Unterschiede mehr im Bereich des nur menschlichen, also der kulturellen oder geistigen Sphäre. Je jünger ein Menschenkind ist, desto mehr aber dominiert die rein biologische Naturseite, obwohl der neugeborene Säugling bereits unverwechselbar ein Mensch ist. Zuerst will ich jetzt auf Gemeinsamkeiten, in einem zweiten Durchgang dann auf Trennendes zwischen Tierjungen und Menschenkind hinweisen. Mit den Jungen der meisten warmblütigen Tiere ist dem Menschenkind vom Standpunkt der Biologie aus betrachtet unter anderem Folgendes gemeinsam. Nach der Geburt der selbstständige Beginn des Atmens, das Suchen nach der Brust der Mutter, das Einsaugen der Mamilla und das Trinken. Ferner das Hungrigwerden sowie das Gesättigtsein nach der Mahlzeit. Auf Seiten der Mutter entspricht diesem Geschehen das Einschießen der Milch nach der Geburt sowie im weiteren Verlauf des Stillens bis zu einem gewissen Grade und nicht bei allen Müttern die Bildung von so viel Milch, als der Säugling zu trinken pflegt. Mutter und Säugling bilden beim Tier wie beim Menschen ein sich selbst steuerndes System, das die zuträgliche Ernährung des Säuglings gewährleistet. Was die Mutterbindung betrifft, so gibt es, wie bei den Tierjungen der Warmblüter, auch beim Menschenkind eine erste Phase der nicht-individuellen und eine zweite der individuellen Bindung an einen Betreuerin. Zum nicht-individuellen Bereich gehört das Weinen des Säuglings. Soweit es nicht als Hungersignal dient, ist es biologisch gesehen ein Kontaktruf. Denn wie die Kontaktrufe von Tierjungen verstummt das Kontaktrufweinen, wenn der Säugling aufgenommen wird, also die Anwesenheit eines Betreuers verspürt. Die nicht individuellen Anwesenheitssignale für den Säugling können, wie bei Tierjungen, sehr informationsarm sein. Eine bloße Bewegung, zum Beispiel der Wiege mit dem Wiegenband oder der Schnuller, können genügen, um das Kontaktrufweinen verstummen zu lassen. Der Schnuller ist dabei vermutlich darum so wirksam, weil er vom Säugling nicht von der Brustwarze unterschieden wird. Die mit den Lippen gefühlte Mamilla kann ja bei Menschen, Affen, Kindern, wie vorhin berichtet, als Anwesenheitssignal der Mutter wirken. Wenn ein nicht hungriger Säugling durch den Schnuller beruhigt wird und zu weinen aufhört, so vermutlich darum, weil dieser ein ursprüngliches Anwesenheitssignal der Mutter simuliert. Durch sein Lächeln macht es uns der Säugling leicht, den Übergang von nicht individueller zur individuellen Bindungsphase genau zu verfolgen. Zuerst kann jedes bewegte menschliche Gesicht, ja sogar eine grobe Gesichtsattrappe nach der Manier Punkt, Punkt, Komma, Strich mit einem Lächeln beantwortet werden. Vom dritten Lebensmonat etwa an aber unterscheidet das Baby das Gesicht seiner Betreuerin von anderen Gesichtern. Fremde Gesichter werden abgelehnt, das Kind fremdelt. Das Kind hat seine Betreuerin kennengelernt, es unterscheidet ihr Gesicht von anderen Gesichtern. Die individuelle Bindungsphase hat eingesetzt. Hier müssen wir aufmerken. Die individuelle Bindungsphase bei Tierjungen beginnt ebenfalls mit einem Lernakt, dem Kennenlernen des individuellen Muttertieres. Aber dieser Lernakt ist eine Prägung. Das heißt, er ist an eine sensible Phase gebunden und dann unwiderruflich. Gibt es Hinweise darauf, dass das auch bei Menschen zutrifft? Leider gibt es solche Hinweise, und zwar erdrückende. Man kann das Entstehen von Kind-Mutter-Bindungen verhindern, wenn man ein Kind während seines Aufwachsens nacheinander von immer wieder neuen Pflegepersonen betreuen lässt. Man hat dies absichtlich in Säuglingsheimen und Waisenhäusern getan und man tut es wohl auch heute noch. Man verlegt die Kinder alle 3 Monate in eine andere Abteilung zu neuen Schwestern. Dabei zeigt es sich, dass die Kinder tatsächlich nicht umlernen können. Die dritte oder vielleicht schon die zweite Schwester, an die sie sich individuell binden könnten, lächeln sie nicht mehr an. Die Umstellungsfähigkeit des Kindes nach vollzogener erster Bindung ist nicht mehr vorhanden. Das heißt nichts anderes als dies. Auch beim Menschenkind hat der Lernakt, der zur individuellen Bindung an eine mütterliche Betreuerin führt, aller Wahrscheinlichkeit nach die Natur einer Prägung. Sie ist im Prinzip unwiderruflich irreversibel. Auch der dritte, beim Säugerjungen betrachtete Verhaltensbereich ist dem Menschenkind eigen: Erkundungsdrang, Neugierde, Spielen und Nachahmen. In dieser Phase lernt das Menschenkind auch die Ansätze zu den typisch menschlichen Verhaltenstechniken Sprechen und visuell-manuelles Gestalten wie Malen und Modellieren. Hierbei will ich, so entscheidend wichtig dieser Bereich ist, aber nicht lange verweilen und Sie nur daran erinnern, dass auch beim Menschenkind die Anwesenheit der mütterlichen Betreuerin das Erkunden und Spielen fördert, ja überhaupt erst ermöglicht. Und viertens, die Sexualentwicklung. Wie schon gesagt, gibt es auch bei Menschen die Erscheinung der unharmonischen Reifung in diesem Verhaltensbereich. Hierzu noch ein Beispiel. Ein kleiner Junge brachte es in einer Badeanstalt trotz besten Willens bei mehrfachen Versuchen nicht über sich, in ein Schwimmbecken hineinzuspringen. Plötzlich bemerkte er an sich eine Erektion und verkroch sich voll Scham unter einer Bank. Die Ursache hierfür war ein Konflikt zwischen dem Willen und der Angst. Als Reaktion erfolgte ein Teilgeschehen aus einem anderen, in diesem Fall noch nicht im Ganzen gereiften Verhaltensbereich. So etwas bezeichnet man in der Verhaltensforschung als Übersprungverhalten. Wir müssen also auch beim Menschenkind damit rechnen, dass der Sexualbereich von Natur aus unharmonisch reifen kann. Sexuelle Verhaltensbruchstücke lassen daher noch nicht darauf schließen, dass bereits der Sexualbereich als Ganzer gereift sei. Und wie verhält es sich bei Menschen mit der sexuellen Prägung, wie sie für manche Tierjunge bekannt geworden ist? Schon Sigmund Freud entdeckte mit indirekter Methode beim Menschenkind in der 4- bis 6-Jährigkeit, also lange vor der Pubertät, eine sexuell beeindruckbare Lebensphase. Die vergleichende Betrachtung legt die Deutung nahe, Freud hat damit die sensible Phase der sexuellen Prägung beim Menschen gefunden, lange bevor der Begriff der Prägung geprägt wurde. Nur konnte Freud seinerzeit nicht auf den Gedanken kommen, ein Lernvorgang für den Sexualbereich könne zu einer Zeit vor sich gehen, in welcher der sexuelle Verhaltensbereich als solcher noch nicht als Ganzer aktiviert ist. Freud postulierte daher von seinem Standpunkt aus logisch richtig die Existenz sexuellen Verhaltens in abgewandelter Form bereits in der Kindheit. Er betrachtete es zum Beispiel bekanntlich als normalen Bestandteil des Antriebsbereichs von kleinen Jungen im Alter von 4 bis 7 Jahren, dass sie sich von der Mutter erotisch angezogen fühlen, dass sie den Vater als Rivalen um die Liebe der Mutter empfinden und dass sie in der Form der Kastrationsangst die Rache des Vaters fürchten. Diese Zusammenhänge, Sie kennen sie unter dem Begriff Ödipus-Komplex, erscheinen vom Standpunkt der vergleichenden Verhaltensforschung in einem neuen Licht. Von ihr ausgehend muss man vermuten, nicht nur beim Tierjungen, sondern auch beim Menschenkind liegt die sexuelle Prägungsphase vor der sexuellen Reifung und stellt einen nicht notwendigerweise erotisch getönten Prägungsvorgang dar. Trotzdem würde durch ihn beim 4- bis 7-jährigen Menschenkind determiniert, welche Wahrnehmungen später nach der Pubertät sexuell anziehend wirken werden. Übereinstimmend mit diesem Konzept einer sexuellen Prägung ist auch die häufige Irreversibilität sexueller Fehlhaltungen, die man früher auf genetische Veranlagung zurückführen zu müssen meinte. Aber auch der Vorgang der Prägung ist ja gekennzeichnet durch seine Unwiderruflichkeit. Für die Vorstellung, die Homosexualität beispielsweise sei genetisch verankert, spricht vom Standpunkt der Biologie heute gar nichts mehr. Es handelt sich mit größter Wahrscheinlichkeit um Fehlprägung. Richtig ist es jedoch auch von unserer Warte aus, dass ein Kind im Alter von 4 bis 7 Jahren durch entsprechende äußere Eindrücke partiell erotisch ansprechbar ist. Das entspricht dem biologischen Erscheinungsbereich der unharmonischen Reifung. Aber das ist nicht, wie Freud damals annahm, der naturgegebene Normalfall. Eine Erotisierung vor der Pubertät ist eher eine Quelle von Fehlfixierung. Wir haben also eine Fülle von Übereinstimmungen zwischen der Verhaltensorganisation von bestimmten Tierjungen und von Menschenkindern vor uns. Das selbsttätige Regelsystem Mutter-Säugling bei der Ernährung. Die zuerst nicht individuelle und dann individuelle Mutter-Kind-Bindung, die auf Seiten des Säuglings höchstwahrscheinlich die Natur einer Prägung besitzt. Die Neugierde, Spiel- und Nachahmensphase, deren normaler Verlauf eine vorangegangene Mutterprägung des Kindes voraussetzt, und die Sexualentwicklung, die sowohl von Natur aus unharmonische Reifung einschließt, als auch höchstwahrscheinlich eine sexuelle Prägungsphase vor der Pubertät mit der Konsequenz späterer Unkorrigierbarkeit. Und nun zum Abschluss meiner Ausführungen zu den Unterschieden in der Verhaltensentwicklung von Tierjungen und Menschenkindern, wie sie sich der vergleichenden Verhaltensforschung darstellen. Auf eines hatte ich schon hingewiesen, sehe es aber nicht als meine Aufgabe hier heute an, es hier zu explizieren, obwohl es von allerhöchsten Wichtigkeit und Bedeutung ist, die Entwicklung der Sprache, das Selbstbewusstsein, das visuell-manuelle Gestalten wie Zeichnen, Malen, Modellieren. Ich möchte an dieser Stelle auf einen ganz anderen, ebenfalls fundamentalen Unterschied zwischen Tierjungen und Menschenkind hinweisen, allerdings nur für zwei unserer Bereiche, Ernährung und Mutterbindung. Der Unterschied, den ich behandeln möchte, liegt nicht im Kind selbst, sondern in seiner Umgebung, Anders als die Tiereltern sind die menschlichen Erwachsenen, einschließlich der leiblichen Mutter, nicht mehr durch ihre Natur dazu gezwungen, sich dem Kind gegenüber nach den durch die Natur gegebenen und auf das Verhalten des Kindes zugeschnittenen Regeln zu verhalten. Ihre Beziehungen zum Kind können von dessen ersten Lebensminuten an durch Errungenschaften des menschlichen Geistes umgestaltet werden. Das beginnt schon in den ersten Lebenstagen im Bereich der Ernährung. Die Nahrungsaufnahme lässt man oft nicht mehr durch den Hunger des Säuglings, also durch dessen Stoffwechselbedürfnis, steuern, sondern man ersetzt diese selbsttätige Regelung durch formale Pläne. Beispielsweise weckt man Säuglinge noch manchmal nachts aus dem Schlaf, um sie zu füttern. In einer Situation also, in der der Organismus gewiss kein Hungersignal liefert. Auch die jeweils zu gewährende Trinkmenge wird vielfach nach formalen Regeln festgelegt. Man ersetzt so das naturgegebene Selbstregulationssystem, kybernetisch ausgedrückt durch ein starres Steuersystem, was die Gefahr heraufbeschwört, dass man von den Säuglingen, falls es dort nämlich individuell unterschiedliche Veranlagungen gibt, was wahrhaftig nicht auszuschließen ist, manche chronisch in einem Hungerzustand hält, manche aber chronisch überfüttert. Dadurch kann man die Ersteren in einer Situation dauernd erhöhten Antriebs festhalten, also den oralen Drang chronisch steigern. Ferner, das Verhältnis zwischen Trinkmenge und Sauganstrengung bzw. Schluckzahl hängt bei Flaschenkindern von der Größe des Loches im Flaschensauger ab. Geht das Trinken wegen eines zu groß gemachten erweiterten Loches schneller, als es der Brusternährung entspräche, so verschiebt sich das Verhältnis zwischen zwei Komponenten der Sättigung. Derjenigen aufgrund der Versorgungslage des Stoffwechsels und derjenigen durch die Sauganstrengung. Fallen diese beiden Komponenten der Sättigung auseinander, so können dann auch die Hungersignale des Säuglings kein zuverlässiges Maß für die seinem Körper zuträgliche Trinkmenge mehr sein. Nehmen Sie beispielsweise an, ein Säugling habe mit zu geringer Schluckzahl seinen Magen gefüllt und sei deswegen trotz Befriedigung des Stoffwechselsbedürfnisses noch hungrig. Dann ist er so oder so oral frustriert und nicht mehr im Gleichgewicht. Entweder dauert der Hunger fort mit allen Erscheinungen der Nervosität, die dazugehören, oder wenn man weiter füttert, überlädt man den Magen und der Säugling erbricht sich. Kein Mensch kann heute noch genau sagen, was durch all diese chronischen Antriebssteigerungen somatisch und für die spätere psychische Entwicklung anrichtet. Aber ein Verdacht verdichtet sich immer mehr, dass orale Süchte und Depressivität als Spätfolgen frühkindlicher oraler Frustration zu fürchten sind. Auch im zweiten Bereich, der Mutter-Kind-Bindung, hat der Mensch als Ausfluss seiner Willensfreiheit die Macht dazu, seine Säuglinge im Zustand permanenter Frustration naturgegebener Antriebe festzuhalten. Säuglinge befinden sich vielfach den größten Teil des Tages individuell unbetreut von der Mutter. Ihre Kontaktrufe, ihr Weinen, entspricht biologisch den Notsignalen des Traglings bei höchster Lebensgefahr wegen Verlusts der alleinschutzbringenden Mutter. Aber ihnen folgt, oft aus Prinzip, kein Signal, das für das Baby als Anwesenheitszeichen der Betreuerin gewertet werden könnte. Der moderne Mensch belässt den Säugling bewusst in der biologischen Situation des Verlassenseins, sodass dieser immer wieder lange Zeit seine gesamte Verhaltenskapazität auf die Beseitigung dieser vermeintlichen, aber für ihn, für den Organismus höchst realen Lebensgefahr zusammenfasst. Man beruhigt sich dabei in seinem Gewissen durch Scheinargumente wie ein Säugling müsse sich eine gesunde Lunge anschreien. Weiterhin erlaubt, ja fördert es heute vielfach die soziologische Struktur menschlicher Gemeinwesen, dass Säuglinge und Kleinkinder innerhalb der Phase der individuellen Mutterbindung von mehreren verschiedenen Personen nacheinander betreut werden, sowohl in Familien wie in Kinderheimen. Dies würde beim Kind ein- oder mehrmalige Umprägung notwendig machen, was aber nicht möglich ist. So kommt oft gar keine Mutterbindung zustande. Ein solches Kind ist, biologisch gesehen, ein partieller Kaspar Hauser. Die Folgen davon sind heute unter dem Namen Hospitalismus bekannt. Darunter versteht man ein tiefgreifendes Störungssyndrom der Persönlichkeitsentwicklung. In schweren Fällen gehören dazu beim Kleinkind fehlendes Lächelns, allgemeine Inaktivität, sich anklammern an beliebige Menschen, körperlicher Entwicklungsrückstand. Später dann schlecht entwickeltes Spielen, Kontaktscheu, Hemmung des Anblickens anderer Menschen. Davon leitet sich dann sekundär her geringe Unterscheidungsfähigkeit zwischen verschiedenen Personen, Pseudo-Schwachsinn, das heißt unterentwickeltes Konzentrations- und Lernvermögen trotz normaler Intelligenz, Aggressivität, Weglaufen und nach der Pubertät Verwahrlosung, Gemütlosigkeit, Unfähigkeit zu menschlichen Bindungen und zur sozialen Zusammenarbeit. Diese Zusammenhänge sind von dem Schweizer Psychologen René Spitz aufgedeckt worden. Die Verhaltensforschung kann seine Aussagen nur mit größtem Nachdruck unterstützen und sie erläutern. Mit dem dritten Lebensmonat beginnt beim Säugling die Prägungsphase für die Bindung an eine individuelle mütterliche Betreuerin. Diese braucht nicht die leibliche Mutter zu sein, aber sie muss dieselbe bleiben, mindestens bis zum dritten Lebensjahr. Schon vorübergehende Trennungen von der Betreuerin, vor allem während der Prägungszeit vom 3. bis 18. Monat, können gefährlich sein. Denn jede Zwischenstufe zwischen der normalen Entwicklung und dem eben beschriebenen schweren Hospitalismus kann sich in der Folge ergeben. Hier ist größte Vorsicht geboten. Aus der Kenntnis dieser Zusammenhänge muss die Gesellschaft und muss der Gesetzgeber seine Folgerungen ziehen. Sowohl für die Pflege und Erziehung von Waisenkindern als auch im Rahmen etwa der Bestimmungen über die Adoption. Wir müssen lernen, es als das wichtigste Rechtsgut jedes einzelnen Kindes anzusehen, dass es spätestens im Alter von 3 Monaten eine Betreuerin erhält, die dann nicht mehr wechselt. Diesem Rechtsgut darf kein anderes übergeordnet werden, beispielsweise auch nicht das Recht einer Mutter auf ihr leibliches Kind. Eine Mutter, die ihr Kind in den ersten 3 Monaten nicht gepflegt hat, darf es von etwaigen Pflegeeltern zumindest während der Prägungsphase nicht wieder zurückfordern dürfen. Würden die Kinder durch einen Wechsel von Pflegepersonen körperlichen Schaden erleiden, beispielsweise blind werden, man hätte sie längst dagegen geschützt. Jetzt ist es an der Zeit, auch ihre ungestörte Persönlichkeitsentwicklung gegen alle anderen Ansprüche zu sichern. Und das ist nur möglich durch die Garantie einer konstant erhalten bleibenden Bindung an eine individuelle Pflegeperson. In der bisherigen Rechtsprechung gilt als natürlich allein der Zusammenhang der Blutsverwandtschaft. Einklagbares Recht ist daher stets allein das Recht der genetischen Mutter auf ihr leibliches Kind, auch wenn sie sich bisher nie um ihr Kind gekümmert hat und wenn sie es von einer Pflegemutter wegholt, auf welche das Kind erwiesenermaßen durch Mutter-Kind-Bindung geprägt ist. Mit der Autorität der Naturwissenschaft können wir heute aussprechen, dass die Prägung des Kindes und seine Bindung an eine bleibende mütterliche Betreuerin ebenfalls etwas Natürliches ist und einen natürlichen Rechtsanspruch im Sinne des Naturrechts begründet, der den anderen auf die Blutsverwandtschaft gegründeten Rechtsanspruch zuwiderläuft. Bisher wird das Kind jedoch in allen solchen Auseinandersetzungen dieses Bereiches als Besitz und damit wie ein Gegenstand ohne eigenen Rechtsanspruch behandelt. Wohl aufgrund der stillschweigenden Annahme, auch für das Kind sei in jedem Fall das Kriterium der Blutsverwandtschaft das natürlichermaßen Wesentliche. Wir wissen jetzt, dass das falsch ist. Das Rechtsgut, das es hier in Zukunft zu wahren und zu verteidigen gilt, ist die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes mit dem Ziel des freien Menschen ohne neurotische Schädigung. Auch für jeden Arzt, der vor der Frage steht, Soll ich zum Beispiel durch die Einweisung eines Kindes in ein Krankenhaus eine Mutter-Kind-Trennung riskieren, muss die Kenntnis eine Rolle spielen, dass die Mutter-Kind-Trennung in der Prägungsphase des Kindes ein im psychischen pathogener Faktor allerersten Ranges hinsichtlich seiner Spätfolgen sein kann. Damit möchte ich unseren Streifzug durch die verschiedenen Aspekte des Problems Tierjunges und Menschenkind abschließen. Es sollte deutlich werden, hier zeichnet sich ein fruchtbarer Dialog zwischen der Verhaltensforschung einerseits und der Psychologie, der Psychopathologie und der Psychosomatik des Kindes auf der anderen Seite ab. Als besonders wichtige Begriffe der Verhaltensforschung, die zu einem besseren Verständnis der Verhaltensentwicklung des Kindes beitragen können, stellte ich Ihnen die folgenden 6 vor. Den Begriff der selbsttätigen Regelung der Nahrungszufuhr des jungen Organismus innerhalb des Systems Säugling-Mutter. Den Begriff des Kontaktrufes des ehemaligen Traglings beim Fehlen von Anwesenheitszeichen der schützenden Mutter. Den Begriff der Prägung auf einen individuellen betreuenden Elternkumpan, der über die Prägungszeit hinweg derselbe bleiben muss. Die sicherheitgebende Rolle der konstanten mütterlichen Beschützerin zur Ermöglichung von Neugierde, Spielen und Nachahmung. Die unharmonische Reifung von Verhaltensbestandteilen im Sexualbereich vor der Reifung des Gesamtbereichs und die sexuelle Prägung ohne gleichzeitige erotische Aktivierung vor der sexuellen Reife. Zusammenfassend darf man wohl den nur scheinbar paradoxen Satz aussprechen. Das Kennenlernen der natürlichen biologischen Grundlagen des Verhaltens kann es uns ermöglichen, die Menschenkinder humaner zu behandeln und das Menschliche in ihnen störungsfreier als bisher zur Entfaltung zu bringen.
Im Jahre 2006 sind diesem Vortrag einige Angaben über seine Vorgeschichte und über die ihm folgenden Entwicklungen hinzuzufügen. Zu Ende der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts begegneten sich zwei Freiburger Professoren aus anscheinend ganz unterschiedlichen Fächern. Otto Köhler, Inhaber des damals einzigen Lehrstuhls der Zoologie, und Robert Heiß, Inhaber des damals ebenfalls einzigen Lehrstuhls der Psychologie. Und zwar in dem gemeinsamen Interesse an der damals gerade aufblühenden vergleichenden Verhaltensforschung. Mit dem Wort vergleichend war hier gemeint Gegenüberstellung von Mensch und Tier. Die beiden Universitätslehrer schmiedeten und verwirklichten gemeinsam den Plan, nicht nur die Studenten der Biologie, sondern auch die der Psychologie sollten in ihrem Studium etwas von der vergleichenden Verhaltensforschung erfahren. Seither gehört die Vorlesung über dieses Gebiet auch zum Studienplan der Psychologen. Zunächst als gemeinsame Veranstaltung für Natur- und Geisteswissenschaftler, seit längerer Zeit aber schon bis heute als eigene Vorlesung für die Psychologiestudenten von Biologen gehalten. Darin liegt eine überaus sinnvolle Besonderheit der Universität Freiburg im Vergleich zu anderen Universitäten. Der Inhalt des vorangehenden Vortrags dokumentierte den Kenntnisstand der 70er Jahre. Er war die Basis für weitere Entwicklungen auch in Freiburg. Ein erster der seitherigen Wissensfortschritte bezieht sich auf den biologischen Typus des Traglings, dem der menschliche Säugling zugehört. Allerdings vermag sich dieser ja nicht, wie die Säuglinge der Menschenaffen, mit eigenen Kräften an der Mutter festzuklammern. welche Position des von der Mutter getragenen Säuglings und des noch nicht voll lauffähigen Kleinkindes ist denn die für ihn naturgemäße? Die Antwort stammt von einem deutschen Kinderorthopäden und lautet: Der Säugling ist anatomisch an den Reitsitz auf der Hüfte der Mutter angepasst. In einer Freiburger Doktorarbeit hat die Biologin Evelyn Kirkilionis dies durch das Studium der angeborenen Beinstellungsreflexe, also durch eine verhaltensbiologische Analyse, ergänzt und bestätigt. Eine andere Freiburger Untersuchung, auch eine Doktorarbeit, beschäftigte sich mit der biologischen inneren Uhr, die den Säugling in seinen ersten Lebensmonaten von alleine alle 3,5 bis 4,5 Stunden aufwachen und bereit sein lässt, von der Mutter gestillt zu werden. Ist dieser angeborene innere Rhythmus an die ebenfalls angeborene zirkadiane Tag-Nacht-Periodik gebunden, also jeweils gleichsam ein Teilabschnitt, ein Unterrhythmus von dieser? Und ist die Nachtpause, die der älter werdende Säugling entwickelt, ein von den Eltern induziertes Lernergebnis? Die scharfsinnige und überzeugende Analyse von Michael Morath zeigte ein anderes, ganz unerwartetes Ergebnis. Der circa 4 Stunden Aufwachrhythmus des Säuglings ist gegenüber dem erst langsam entstehenden Tag-Nacht-Rhythmus biologisch autonom. Und die Nachtpause ist ein primär ohne Lernbeteiligung entstehendes physiologisches Überlagerungsergebnis zwischen dem Stunden- und dem Tag-Nacht-Rhythmus. Eine ganz andersartige Freiburger Fortführung der im Vortrag dargelegten Kenntnisse, nicht Forschung, sondern Wissensvermittlung, war das Entstehen des Sach- und Lehrbuchs Verhaltensbiologie des Kindes. Erste Auflage 1973, fünfte Auflage 2001, mit den Hauptkapiteln Verhaltensentwicklung, umweltbedingte Verhaltensstörungen, 1x1 der allgemeinen Verhaltensbiologie, Theorie der milieubedingten Verhaltensstörungen und Vorsorge gegen diese in ärztlichen, pädagogischen und sozialpolitischen sowie juristischen Zusammenhängen. Die Autorschaft für dieses Buch ist auf der Titelseite dokumentiert durch zwei Namen: Bernhard Hassenstein in Zusammenarbeit mit Helmar Hassenstein. Beide engagierten sich auch darin, für die Verwirklichung wichtiger, in dem Buch erhobener Forderungen auch in der Öffentlichkeit und in der Sozialpolitik einzutreten. Dies gab den Anstoß zu zwei Entwicklungen. Gleich in der ersten Auflage des Buches 1973 wurde die Forderung erhoben, Dauerpflegekinder, die eine Kind-Eltern-Bindungen zu ihren Pflegeeltern entwickelt haben, vor dem Abbruch dieser Bindung zu schützen. Dieser Forderung ist der Gesetzgeber 1980 nachgekommen, durch die Einführung des neuen Paragraphen 1632-4 ins Bürgerliche Gesetzbuch, seit 1998 in folgender Fassung: Lebt das Kind seit längerer Zeit in Familienpflege und wollen die Eltern das Kind von der Pflegeperson wegnehmen, so kann das Familiengericht von Amts wegen oder auf Antrag der Pflegeperson anordnen, dass das Kind bei der Pflegeperson verbleibt, wenn und solange das Kindeswohl durch die Wegnahme gefährdet würde. Dies ist eine an den Schutz des Kindeswohls gekoppelte Kann-Bestimmung. Die entscheidende Initiative kam damals von der Bundestagsabgeordneten Barbara Lüdemann, für die sich die eigene Erfahrung als Adoptions- und Pflegekindvermittlerin mit den verhaltensbiologischen wissenschaftlichen Aussagen verknüpfte. Ein anderer verhaltensbiologisch begründeter Entwurf wurde in ganz Baden-Württemberg in die Tat umgesetzt. Das von Helma Hassenstein entworfene Programm Mutter und Kind, eine Hilfe für alleinerziehende Mütter und ihre Kinder, begründet 1974. Durch wissenschaftliche Sicherstellung und sozialpädagogische Betreuung wird die alleinerziehende Mutter, die schon durch das Fehlen des Vaters in höchste seelische Not geraten ist, von dem Zwang befreit, ihr Kind in seinen für Bindungsstörungen empfindlichsten ersten 3 Lebensjahren während der eigenen berufsbedingten Abwesenheit anderer Betreuer oder Institutionen überlassen zu müssen. Entscheidend für die Verwirklichung dieses Planes waren damals die Sozialministerin Annemarie Griesinger und der Landrat, spätere Regierungspräsident Norbert Nothelfer, die von der wissenschaftlichen Begründung des Entwurfs überzeugt wurden und diesen dann zur Durchführung an die Kommunen sowie an die Institutionen Rotes Kreuz, Caritas, Arbeiterwohlfahrt und andere vermittelten. In den vergangenen Jahrzehnten sind daraufhin viele Tausende von Kind-Mutter-Bindungen über die 3 ersten Lebensjahre des Kindes gegen Trennungsgefahren abgesichert worden. Es ist ein Zeichen der Zeit, dass dieses jahrzehntelang bewährte, dem Kindeswohl dienende Programm in der Gegenwart als Regierungsprogramm nicht weitergeführt wird. An letzter Stelle sei hier ein Beispiel aus der Weiterentwicklung der Verhaltensbiologie angeführt, in dem die Ursachenforschung einer klassischen kindlichen Verhaltensstörung das Thema war. Es geht um das Bettnässen von Kindern, also um die ungewollte nächtliche Harnabgabe. Eine erdrückende Beweislast liegt dafür vor, dass diese quälende Verhaltensstörung seelische Ursachen haben kann, also auch, ja sogar prozentual vorwiegend als psychosomatisches Phänomen vorkommt. Ein solcher Funktionszusammenhang ist wie geschaffen für eine beobachtende und messende Verhaltensuntersuchung. Diese wurde von der Biologin Gabriele Haug-Schnabel in einer brillanten, mehrschrittigen Analyse durchgeführt. Sie führte zu dem Schaltbild des Zusammenwirkens zentralnervöser Einzelfunktionen, das der Fehlsteuerung zugrunde liegt, der Fehlsteuerung einer körperlichen Funktion durch seelische, also emotional wirkende, verhaltenssteuernde Funktionen. Es ist sinnbildlich, dass der erste Teil dieser Untersuchung eine biologische, also naturwissenschaftliche Dissertation war. Ein weiterer Teil in der Kinderklinik, also in der medizinischen Fakultät, erarbeitet wurde und das Gesamtwerk dann in der Psychologie, also in der philosophischen Fakultät, als Habilitationsschrift angenommen wurde. Mit 2 Bemerkungen, die in gleicher Linie liegen, sei dieses Nachwort zu einem Jahrzehnte zurückliegenden Vortrag über dessen Vorgeschichte und dessen Nachfolgegeschehen abgeschlossen. Erstens, schon seit Jahren wird die Vorlesung Vergleichende Verhaltensforschung für Psychologen zur Hälfte gehalten von mir als Biologieprofessor und von zur anderen Hälfte von Frau Dr. Haug-Schnabel, Biologin und Psychologiedozentin. Und zweitens, der gerade emeritierte Psychologieprofessor der Universität Regensburg, Klaus Grossmann, wird im September 2006 zusammen mit seiner Frau Karin hochgeehrt mit einer internationalen Auszeichnung für die Weiterentwicklung und immer bessere Begründung der Bindungstheorie von John Bowlby. Seine Habilitation in Verhaltensbiologie und Psychologie erhielt er mit einer verhaltensbiologischen Experimentalarbeit, einst in Freiburg, gemeinsam vom Psychologen Robert Heiß und von mir als Biologen.